Gartenradio. Mitten im Grünen.
Diesmal geht es um den natürlichsten Werkstoff im Garten und das ist Holz. Holz ist ja selber mal als Pflanze auf die Welt gekommen, geht auch mit der Zeit wieder zurück in den Naturkreislauf, wenn man es richtig behandelt. Holz ist stabil, ist biegsam und schön. Und welches Holz sich für was eignet, warum manches Holz länger haltbar ist als anderes, warum Hartholz hart und Weichholz weich ist, ob ich meinen Zaun streichen soll oder nicht und was sich hinter so Begriffen wie Thermoholz oder WPC verbirgt. Um all das geht es heute hier im Gartenradio, aber auch um das Zusammenspiel von Holz und Pflanze und was ich mache, wenn der Kreislauf sich schließt, also wenn ein Baum im Garten abstirbt und wieder zu Holz wird. Viele Fragen diesmal und die werden beantwortet von gleich zwei Fachleuten. Von dem Schreiner Wilfried Nissing, der in Köln die Gärtnerei Stadtwald Holz betreibt und von Gärtner Janek Weber aus der Alexianer Klostergärtnerei. Und mit dem Blick des Gärtners auf Holz geht's auch los. Was ist für dich als Gärtner wichtig, wenn du über Holz kaufen und verwenden nachdenkst?
Zum einen gucke ich erstmal, wo kommt das Holz her? Also wo ist das geschlagen worden? Was ist das für eine Holzart? Das ist entscheidend für mich. Natürlich ist auch der Preis entscheidend. Und ich gucke, wofür ich das Holz verwende. Danach entscheide ich natürlich auch, was für ein Holz ich kaufe. Also ob ich jetzt eine Pergola baue oder ob ich einfach nur einen Baumpfahl kaufe oder ob ich einen Flechtzaun machen möchte. Danach entscheidet sich, was für ein Holz ich nehme, wo ich das überhaupt herhole, ob ich das im Baumarkt kaufe oder ob ich das vielleicht selber im Garten habe, die Äste, und dann verwenden kann. Danach entscheidet sich das.
Dann fangen wir noch mal an mit dem Klassiker an sich, den Holzzaun. Wann würdest du denn einen Holzzaun einsetzen und wenn welchen?
Also ich würde, wenn es geht, immer einen Holzzaun einsetzen, weil es natürlich ein landschaftlich sehr schönes, harmonisches Element ist. Und ich meine nicht den Jägerzaun, der wirkt sehr starr und sehr stark sich auch. Bei so einem ganz normalen Lattenzaun, wo man wirklich auch Recyclingholz verwenden könnte, wenn man selbstgeschnittene Weidenruten hat oder wenn man vor allen Dingen Haselnuss selbst geschnitten hätte. Ruten, die sind sehr schön gerade, die haben eine hohe Wertigkeit und eine hohe Lebensdauer. Als Längselemente könnte man die sehr schön, wie man das früher gemacht hat, an den Staketenzaun setzen. Und das am besten, wie man das früher gemacht hat, da hat man keine Holzpfähle gehabt oder manchmal Holzpfähle gehabt, dann hat man aber auch eine Zeit lang Betonpfähle gehabt und dann hat man nur die Querelemente und diese Verblendung, die hat man dann aus einheimischen Hölzern gemacht, weil man die sehr gut ersetzen kann und weil das ein Produkt ist, was man oft im Garten auch selber gezogen hat. Also so ein Haselnussstrauch, den kann man ruhig alle 3-4 Jahre schneiden und die hält auch 5-6 Jahre. Also Weide, Haselnuss, Esche zum Beispiel, sehr schöne gerade Stöcke, die man für alles Mögliche im Garten verwenden kann. Als Staudenstütze, als Ranggerüst für eine Bohne oder für eine Erbse. Da muss man keine Kunststoffstäbe nehmen. Kann man selbst im Garten sich das Holz ziehen oder ein Gerüst für eine Weinrebe oder für eine Brombeere, Himbeere, dann würde ich immer einheimisches Holz aus dem eigenen Garten verwenden.
Wenn ich jetzt keins habe und ich brauche aber einen Zaun, welches Holz würdest du da empfehlen?
Für einen einfachen Staketenzaun würde ich wirklich Kiefer bzw. Fichte verwenden. Das ist ein günstiges Holz. Da könnte man natürlich auch eine Buche verwenden, das ist auch ein günstiges Holz. Das ist ja ein Gartenelement, was keiner großen Belastung ausgesetzt ist. Da ist kein großes Gewicht drauf, da laufe ich nicht drauf. Und wenn das gut angebracht ist, dann hat das auch genug Abstand zum Boden und hat dann auch eine gute Haltbarkeit von 5-6 Jahren.
Dann ein schöner Weg aus Holz oder es gibt ja auch so quadratische Platten im Baumarkt. Was ist von denen zu halten?
Es ist halt wichtig, wenn man diese Platten verwendet, dass die nicht Bodenkontakt haben. Es gibt diese Platten oft aus Lärchenholz. Das ist kein schlechtes Material. Das hat eine hohe Haltbarkeit, aber das ist oft kein besonders qualitativ hochwertiges Lärchenholz, sondern das ist dann Splittholz von den Rändern. Wenn man so eine Platte kauft für unter 5 Euro, dann kann das keine hochwertige Ware sein. Um die zu erhalten, muss man die entweder auf einen Kiesweg legen, dass das Wasser gut unter diesen Platten absickert, oder man muss die nochmal auf ein kleines Fundament legen, die Platten, damit die keine Erde auf die Platten kommt. Das ist entscheidend, damit die lange halten. Diese Dünenwege oder hochgesetzten Wege, die auf ein Fundament gesetzt sind aus Holz, die sind lange haltbar, da könnte man eben auch Kiefer, Lärche verwenden, wenn man es günstig will, Kiefer. Wenn man etwas längerfristig plant, dann nimmt man eine Lärche oder eine Robinie. Für eine Terrasse würde ich wirklich über entweder eine Robinie oder eine Lärche nachdenken, aber ich würde eben vielleicht auch eben über ein Teakholz nachdenken, was aber zertifiziert ist über ein Siegel, das heißt FSC oder PEFC, damit das wirklich kein Wildeinschlag ist, sondern dass das aus einer Plantage käme. Es ist immer noch mit Magenschmerzen für jeden Gärtner zu ertragen, aber wenn man denn eine Holzterrasse möchte, die soll ja auch die nächsten 10, 15 Jahre halten. Für eine Sichtschutzwand könnte man natürlich auch eine Kiefer nehmen, die sollte aber dann druckimprägniert sein. Druckimprägnierte Kiefer ist sehr lange haltbar. Und wenn die dann auch an Holzpfählen oder an Metallpfählen vom Boden mit Abstand aufgehängt sind, dann kann man auch diese Sichtschutzwände nehmen, diese Flechtwände. Also was man dazu sagen muss, der deutsche Baumarktbereich im Holzbereich, der ist nicht so vielfältig, wie man das vielleicht erhoffen würde. Es gibt natürlich Spezialanbieter für verschiedene Hölzer, aber wenn man in die Baumärkte geht, dann sieht man viel Kiefer, dann sieht man auch manchmal schon mal Eiche, wenn man sehr viel investieren möchte, in einheimische Hölzer. Aber da sieht man natürlich auch Tropenhölzer oder eben auch WPC, aber die Reichhaltigkeit ist nicht so groß.
Ja, da sind schon so Begriffe gefallen wie druckimprägniert, FSC oder WPC. Und da gucken wir jetzt mal mit Wilfried Niesing auf ein paar Basics in Sachen Holz. Wilfried Niesing betreibt eine ganz besondere Schreinerei in Köln. Er verwendet nur Holz aus Köln. Und das ist entweder durch Windbruch angefallen oder musste aufgrund von sicherheits- oder stadtplanerischen Maßnahmen weichen. Und als allererstes haben wir mal geklärt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hartholz und Weichholz?
Ein Hartholz hat eine Witterungsbeständigkeit, mit Ausnahmen. Es gibt natürlich auch Weichhölzer, die sehr gut witterungsbeständig sind, aber das ist eher die Ausnahme.
Warum gibt es denn überhaupt Hartholz und Weichholz? Also wie kommt das?
Das hat was mit der Wuchsgeschwindigkeit zu tun, hier in Mitteleuropa. Wir haben ja ein gemischtes Klima, relativ feucht noch, ne? Dann natürlich Winter, Sommer, das heißt Wachstumsperioden. Das schlägt sich bei den Laubhölzern ein bisschen anders nieder als zum Beispiel bei den Nadelhölzern. Weil es gibt ja dann die Wachstumsperioden, sprich die Jahresringe. Ne? Wenn er viel Feuchtigkeit hat, dann kann er natürlich schneller wachsen, als wenn es trocken ist, dann wächst er langsamer. Das heißt, die Jahresringe werden enger. Dadurch wird er natürlich auch härter. So, daraus ergibt sich dann zum Beispiel, wenn wir jetzt Hölzer aus dem Mittelmeerbereich nehmen, wo es ja dann relativ warm ist und die dann oft auch nicht so schnell wachsen. Eine Olive zum Beispiel ist ja ein unheimlich dichtes Holz, wächst langsam, aber sehr dicht.
Könnte man sagen, mal unabhängig davon, ob es ein Laubbaum ist oder ein Nadelbaum, wenn es so ein Luftikus ist, der schnell wächst, dann ist er eher weich im Holz und die Bedächtigen, die sind dann eher Harthölzer.
Ja, das kann man ganz anders so sagen. Man sagt ja auch zum Beispiel Fichte Tanne hier bei uns, hat ja einen Hubumschlag, so sprich von der Pflanzung bis zum Ernten in Anführungszeichen, also bis dass der Baum gefällt wird, so um die 60, 70 Jahre Maximum. Eine Eiche vor 130 Jahren fasst man die eigentlich gar nicht an. Eine Buche 150 Jahre, 200 Jahre.
Fühlt man das?
Ja, man fühlt das in dem Sinne nicht mehr. Also man kann das wiegen. Die dichten Hölzer, das sind natürlich schwer.
Was haben wir hier zum Beispiel?
Platane, die ist ja hier in Köln gewachsen. Die ist natürlich auch relativ schnell gewachsen. Das kann man dann auch an den Jahresringen sehen, die halt relativ breit sind. Da ist viel Wasser drin. Hier haben wir eine Kirsche. Also die hat halb so breit, die Jahresringe. Die Kirsche wächst langsamer, ist dichter im Holz, ist damit auch ein Stück weit schwerer. Das hat aber alles noch keine Aussage zu der Verwendungsfähigkeit. Da sind andere Kriterien.
Also ich kann nicht sagen, für mich als Gärtner nehme ich Hartholz, hält länger.
Nee.
Sondern?
Da muss man auf die Inhaltsstoffe gucken. Was für Inhaltsstoffe sind im Holz drin? Was wird da eingeschlossen? Und da ist ein ganz klares Kriterium, sind Gerbstoffe und natürlich auch antifungizide Wirkstoffe.
Haben die von Natur aus.
Zum Beispiel bei der Robinie ist das ganz markant. Die hat relativ viel Gerbstoffe und sie hat auch von Natur aus schon so einen Antipilzhemmer. Deswegen ist sie so langlebig.
Ihr verwendet ja hier nur Holz aus Köln, was hier durch Windbruch oder geschlagen werden muss. Welches war denn das härteste Holz, das dir jemals untergekommen ist hier in der Werkstatt?
Das härteste ist in jedem Fall die Robinie. Ne? In kleinen Mengen gibt es auch die japanische Sicheltanne zum Beispiel. Das ist auch ein wahnsinnig widerstandsfähiges Holz, ne? Auch im Außenverbau. Aber es ist natürlich hier nicht in den Mengen vorhanden. Ne?
Und welches ist das weichste?
Das weichste ist der Mammut, also Sequoia.
Der Riesenbaum, ein weiches Herz.
Der Riesenbaum hat ein weiches Herz, der wächst ja auch wahnsinnig schnell, wobei der dann auch im Kern recht widerstandsfähig ist.
Also Haltbarkeit spielt ja eine große Rolle und da kommt ja immer wieder ein Begriff, druckimprägniert. Was heißt das denn eigentlich?
Also das Holz wird in einen Kessel geschoben und da kommen Chemikalien rein. Und dann wird der Kessel geschlossen, quasi wie so ein Dampfkochpott. Und da drücke ich dann sozusagen die Chemikalie ins Holz rein, in die Poren. Die Chemikalie verhindert Fäulnis.
Hole ich mir da Gift in den Garten?
Im Prinzip ja, weil diese Chemikalien sollen ja verhindern, dass Pilze oder Organismen überhaupt das Holz angreifen. Entweder hat das Holz eine natürliche Beständigkeit, Robinie als Beispiel, oder ich mache es halt chemisch.
Und was ist Thermoholz?
Thermoholz ist eine relativ neue Erfindung. Da kommt das Holz auch wieder in den Kessel rein, wird auf 160 bis 180 Grad aufgeheizt. Das sind noch Temperaturen, da verbrennt das noch nicht. Aber die Zellulose, beziehungsweise der Zucker, der ja auch Holz ist, der wird sozusagen verkocht. Und damit entzieht man den Mikroorganismen, den Pilzen etc. später, die haben nichts mehr zu fressen. Von daher ist Thermoholz im Prinzip eine gute Sache. Ist natürlich erstmal braucht er Energie, aber ist halt im Verhältnis zur Chemie vorteilhafter. Weil mein 160, 180 Grad ist jetzt keine Temperatur, wo man eine riesen Apparatur für braucht. Also in der Industrie ist das Niedertemperatur. Der Nachteil von diesen Hölzern ist, sie sind weniger stabil. Sie verlieren an Festigkeit. Wenn ich es jetzt nicht als Konstruktionsholz für, sag mal, wo es schwere Lasten tragen muss etc., dann kommt das nicht zur Wirkung. Zum Beispiel ein Terrassenboden, dann wird man wahrscheinlich ein bisschen Lagerholz mehr machen, ne, dass man eine bessere Tragfähigkeit herkriegt. Oder mit Pergolakonstruktionen etc. Ne, muss man natürlich den Querschnitt ein Stück weit erhöhen.
Und dann gibt es noch WPC.
Ja, das ist im Grunde genommen Holzmehl mit Plastik vermischt in unterschiedlichen Anteilen. Ist nicht voll Plastik, ist nicht voll Holz, ist irgendwas dazwischen. Hat eine hohe Beständigkeit, klar ist Plastik. Ne? Das ist der plastifizierte Baum. Ne?
Jetzt sieht man ja überall auch Tropenhölzer, Bankierei, ja. Gibt es auch zertifiziert. Was ist denn davon zu halten?
Also die Zertifizierung FSC ist mehr als problematisch. Da ist so viel Schindluder drin. Das ist nicht durchweg Schindluder, wage ich nicht zu behaupten. Ne? Aber die Zertifikate werden gekauft, noch und nöcher.
Was soll FSC denn eigentlich heißen?
Das FSC-Siegel sagt ja erstmal nichts über das Holz aus, sondern über die Vermarktung. Vermarktung jetzt im weitesten Sinne, vom Einschlag, vom Stamm bis zum Brett. FSC heißt nicht, das Holz ist dauerhaft oder das Holz ist...
aus einer Plantage oder fair gehandelt oder sowas oder, gar nicht.
Nee, nee.
Was bedeutet das für mich jetzt als jemand, der zum Beispiel einen Terrassenboden haben möchte oder Wege? Kann ich da auf Bankierei oder sowas zurückgreifen oder lieber die Finger davon lassen?
Was darf ich dazu sagen? Man kann das nicht generalisieren. Das FSC-Siegel ist keine Sicherheit, dass das nicht aus Kahlschlag kommt.
Und wenn ich sicher gehen will, dass ich Holz habe, das ich guten Gewissens einsetzen kann? Was nehme ich dann zum Beispiel für eine Terrasse?
Ja, dann wären halt hier die heimischen Hölzer. Wenn man aus heimischen Forsten die Sachen nimmt, das Forstamt der Stadt Köln, ist ja auch FSC-zertifiziert. Man hat hier natürlich eine ganz andere Gewährleistung, was die Qualität bzw. die Standards, die FSC vorschreibt, dass die auch eingehalten werden. Da kann man natürlich hier im europäischen Raum, da gibt es ja auch noch das andere Siegel, BFEC. Das sind Siegel, die jetzt überwiegend den europäischen Markt hier vorhanden sind. Ne? Und wenn man das Holz aus dem europäischen Wald nimmt, Frankreich, Italien, wenn man Richtung Ostblock geht, dann wird es schon wieder ein bisschen kritischer, ne? Weil da natürlich auch ja, mafiöse Strukturen schlichtweg herrschen. Ne?
Aber wenn ich jetzt hier irgendwo wohne in Deutschland, dann kann ich immer zu den Forstämtern gehen und fragen, wo gibt es denn zertifiziertes Holz?
Ja, man kann in jedem Fall kann man da fragen. In der Regel können die einem auch sagen, hier, das ist da und da. Ne? Oder halt, wenn man zu den entsprechenden, ich sag mal, lokalen Sägewerken geht. Die wissen ja, woher sie ihr Holz bekommen. Und da kann man einfach sagen, je kleiner das Sägewerk, umso sicherer. Je größer, da kommt wieder der große Markt. Da wird alles durcheinander gewürfelt.
So, nehmen wir mal an, das Holz ist im Garten, vielleicht als Zaun. Und ich habe auch nicht das teuerste Holz genommen, sondern eher Kiefer, Fichte, Tanne. Dann stellt sich ja die Frage, streichen oder nicht? Und wenn ja, womit? Schreiner Wilfried Nissing.
Bei Kiefer, Fichte, Tanne kann man das natürlich ein bisschen rauszögern, mit der Haltbarkeit halt über Anstriche.
Welche denn? Wir kennen ja alle die Einschlägigen, die mit X anfangen.
Es sollten in jedem Fall halt pigmentierte Anstriche sein, weil die UV-Wirkung der Sonne hemmen.
Ne? Also das heißt eine schöne Farbe.
Ja, wenn man es so trivial ausdrücken will, ja, eine schöne Farbe. Ne? Aber offenporige, das ist ganz wichtig. Man sollte Holz draußen wirklich nur mit offenporigen Lasuren behandeln, ne? Also nicht mit Lacken, ne? Weil Holz arbeitet ja bekanntlich und Lacke sind in der Regel, ich lasse mal ein paar Speziallacke außen vor, aber die normalen Lacke, die werden ja hart und das Holz arbeitet. So, und dann passieren halt die Punkte, dass die Lackschicht in der Oberfläche aufreißt, weil das Holz drunter arbeitet auch mit der Luftfeuchtigkeit. Das diffundiert unter den Lack die Feuchtigkeit und der Lack hemmt sozusagen die Diffundierung der Feuchtigkeit nach draußen. Rein geht's gut, raus geht's schlecht. Dann ist Feuchtigkeit im Holz drin und mit der Zeit beginnt das Holz dann unter dem Lack zu faulen.
Wie oft soll ich denn dann offenporig streichen? Jedes Jahr?
Das hängt von der Qualität der Lasur ab.
Sehe ich das denn, wenn es wieder nötig ist?
Ja, man kann das, wenn man jetzt, ich sag mal, farbig, ne, lasiert, nur dann sieht man es ja halt, wie weit ist die Lasur abbewittert. Der Vorteil von Lasuren ist natürlich auch, dass sie, wenn ich sie jetzt erneuere, dass ich die nicht großartig abschleifen muss. Ne? Es gibt so Schleifschwämmchen, geht man dann über die Holzfläche drüber, ne? Und damit hat man dann die losen Partikel, die dann da drauf sind, was denn sonst an Moosen oder was sich halt auf dem Holz natürlich ansammelt, ne? Hat man das schon mal weg und dann kann man da wieder drüber lasieren.
Okay, das geht bei einem Zaun vielleicht, aber wenn ich jetzt eine Pergola habe, die dann vielleicht voller Weinrang hängt oder so, da fällt das Lasieren, Nachlasieren ja eigentlich weg. Ne? Ja. Was nehme ich denn da für Holz?
Ja, da sollte man natürlich den Holz nehmen, was halt entsprechend die Widerstandsfähigkeit hat. In dem Fall könnte man durchaus auf eine gute Lärche zurückgreifen. Allerdings sollte man da aufpassen, Lärche ist auch nicht gleich Lärche. Da sollte man schon schauen, dass das eine möglichst dichte Lärche ist, die langsam gewachsen ist.
Wie erkenne ich denn eine gute Lärche?
Ja, einfach übers Bild, ne? Man muss man auf die,
also enge Jahresringe.
Enge Jahresringe.
Und zum Thema Holzpflege hat Gärtner Janek Weber aus seiner Gärtnerperspektive diese Erfahrungen gemacht.
Wenn Holz sehr schnell abtrocknet, das heißt, das Wasser fließt schnell an dem Holz runter, das versickert nicht in der Schnittstelle, dann ist es am längsten haltbar. Und dann ist es auch am längsten haltbar, wenn man es nicht behandelt. Unbehandeltes Holz, also sprich Bankirei, Lärche, Rubinie, wird nach und nach grau. Es wird manchmal von Kunden als unangenehm wahrgenommen, aber das ist eine Art Schicht, die sich entwickelt. Das Holz trocknet oberflächlich ab und entwickelt ein Vergrauen und das schützt das Holz. Gutes, trockenes Holz sieht immer grau aus, wenn das nicht behandelt wird. Und wenn das dann so aussieht, dann würde ich das auch nicht weiter behandeln. Das ist natürlich eine optische Entscheidung. Also es gibt Leute, die wollen, dass ihre Holzmöbel immer aussehen, als ob die gestern gekauft wurden. Aber ein gutes Holz, was langsam grau wird und so eine Patina entwickelt, das sollte man auch so in Frieden lassen. Dann kann man das ölen, wenn man das möchte. Dann sieht das auch wieder nicht mehr so grau aus, sondern entwickelt es einen Glanz. Und das muss man allerdings jedes Jahr wiederholen, weil das Öl sich nach und nach auch zersetzt und durch den Regen abgewaschen ist. Aber das Beste, was man mit Holz machen kann, ist dafür zu sorgen, dass es trocken bleibt. Dass es nicht mit Erde, mit Moos, mit Pflanzen in Kontakt kommt, sondern dass die Sonne, der Wind, auch der Frost dafür sorgt, dass es trocken bleibt. Das Schlimmste, was man machen kann, ist nass. Holz und nass. Das ist das A und O. Ich habe mal sehr schöne Teakmöbel geschenkt bekommen. Die waren nicht neu, aber ich habe sie nach einem Jahr geschenkt bekommen. Die sahen noch aus wie neu. Und mich hat es gepackt und ich meinte, ich müsste die Holzmöbel streichen. Das war natürlich eine Heidenarbeit, die alle in so kleinen Lättchen anzustreichen. Nächstes Jahr konnte ich es wieder machen, weil es natürlich nicht mehr so frisch und neu aussah. Dann hat man immer wieder gemacht, dann muss man die alte Schicht ein bisschen abschleifen und sauber schleifen. Es ist eine Heidenarbeit. Dann habe ich von meiner Mutter einen Holzstuhl geschenkt bekommen. Der war noch nie gestrichen. Der stand aber immer im Winter drin und im Sommer stand er draußen, aber nie im Regen, sondern immer sehr schön geschützt. Und der sieht 10-mal schöner aus als diese dauernd lasierte und geölte und abgeschliffene Ware. Die habe ich jetzt entsorgt. Ja.
Also das eine ist halt, welches Holz nehme ich, damit ich da auch möglichst lange Freude dran habe. Und das andere ist ja, das Holz, das selber mal eine Pflanze war, kombiniere ich ja wieder mit Pflanzen, also mit Kletterpflanzen oder mit Pflanzen, die da dran wachsen. Gibt es da irgendwelche Verbindungen, die besser funktionieren und andere nicht? Zum Beispiel Efeu an der Pergola.
Natürlich, wenn man etwas zum Beranken hat, dann ist das keine schlechte Idee, weil zum einen die Pflanze das Holz ein Stück weit schützt vor Regen. Also wenn man jetzt eine stark bewachsene Pergola hat, die mit viel Laub im Sommer ist, dann schützt natürlich dieses Laub erstmal das Holz davor, dauernd nass zu sein. Es gibt allerdings auch den Nachteil dabei, dass natürlich diese Blätter dafür sorgen, dass es nicht so schnell abtrocknet. Also es gibt so ein Hin und Her, was ich auch bei mir festgestellt habe. Ich habe eine Pergola zu meinem Nachbarn, da wächst ein immergrüner Spindelstrauch als Kletterpflanze. Das ist vergleichbar mit einem Efeu, also nur eben gelbgrüne Blätter. Und die Pergola daneben, die nicht berankt ist, die ist schon sehr morsch. Aber dieses Teil, wo die Pflanze dran ist, die Pergola ist natürlich dadurch ein bisschen verbogen, weil die Pflanze Kraft erzeugt, aber das Holz ist länger gehalten. Also es sieht viel, viel stabiler aus, es ist viel glatter und sauberer und es ist eben nicht morsch und zerfallen, wie der Bereich, wo die Pflanze nicht gewachsen ist. Die Pflanze hat ein Stück weit das Holzelement geschützt.
Ich hätte jetzt auch an Wurzeln gedacht, die sich da vielleicht reinbohren, wie beim Efeu und das dann doch ein bisschen kaputt machen.
Nee, das ist auch eine der Mythen, dass natürlich das Efeu Dinge beschädigt mit den Wurzeln. Alle kletternden, haftenden Pflanzen nutzen nur Öffnungen, die schon vorhanden sind. Die erzeugen keine neuen Risse oder Spalten. Aber wenn natürlich ein Holz, was schon vielleicht durch die Witterung oder Sommer-Winter-Wechsel oder Kalt-Warm-Wechsel Risse entwickelt hat, dann dringen natürlich da die Wurzeln ein. Und die können dann so einen Riss auch erweitern. Das ist der Nachteil dabei. Aber letztendlich, wenn das alles eine gute Qualität hat, dann ist das eher von Vorteil, wenn das Holz durch die Kletterpflanze getrocknet wird. Was man sonst sagen muss, ist, dass Schatten durch Pflanzen, Blätter von Pflanzen, die auf eine Terrasse fallen, die auf Wege fallen, immer entfernt werden müssen. An sich sind Pflanzen, ich will es nicht sagen, die Feinde des Holzes, aber zumindest ein sehr zwiespältiger Freund, weil natürlich Moos ja auch eine Pflanze ist und wenn Moos und Algen auf einer Terrasse sind oder auf einem Holzdeck sind, dann ist das eigentlich auf die Dauer der Tod des Holzes. Die müssen entfernt werden, die müssen am besten gekerchert werden oder abgebürstet werden. Da muss man nicht mit Chemie dran, aber es ist wichtig, dass auch die einzelligen Pflanzen oder die niederen Pflanzen, aber eben auch Blätter oder anderes, was auf der Terrasse liegt, entfernt wird. Letztendlich ist irgendwann Holz Kompost. Und wir möchten natürlich, dass es möglichst lange nicht Kompost ist. Aber Mutter Natur arbeitet da eben nicht ganz mit uns, sondern eher ein Stück weit gegen uns. Und deswegen ist alles, was auf dem Holz liegt und dafür sorgt, dass es nicht sauber ist und nicht abtrocknet und der Sonne nicht ausgesetzt ist, dann immer von Nachteil.
Jetzt habe ich ja auch ab und zu einen Baum im Garten, der schon mal abstirbt. Wann kann ich das Holz denn verwenden und wann nicht?
Also du kannst natürlich jederzeit das Holz verwenden. Ist eine Frage, was du damit machen möchtest. Wenn du einfach nur Brennholz erzeugen möchtest, dann ist natürlich toll, wenn dein Ast schon mal trocken ist und abgestorben ist. Und den kannst du ja sofort in den Ofen geben. Wenn du aber einen Baum einfach nur fällen möchtest, der vielleicht sogar noch am Leben ist und das Holz dann wieder für irgendwas verwenden möchtest, dann ist es sinnvoll zu überlegen, erstmal, was ist es für ein Baum? Da gibt es eben die schon erwähnten Weichhölzer wie Weide, wie ein Ahorn zum Beispiel, die jetzt wenig für Baukonstruktionen zu verwenden sind, weil die einfach zu weich sind und die Pflanze nicht wirklich langlebig ist. Aber wenn man zum Beispiel einen Lebensbaum fällt oder eine Zeder fällen würde, dann ist das eigentlich tolles, wertvolles Holz. Sollte man eigentlich dann mit einem Tischler reden oder mit einer Sägemühle mal reden, ob die vielleicht aus diesen Stämmen vielleicht Bretter machen können. Und aus denen könnte man dann tolle Gartenelemente erzeugen.
Oder so ein altes Apfelbäumchen. Und viele haben ja vielleicht einen uralten Obstbaum, der an Altersschwäche langsam dahin sieht.
Den könnte man natürlich einfach stehen lassen, weil das ja ökologisch fast schon das Wertvollste ist. Also statt ihn zu fällen, einfach sagen, Mutter Natur erobert jetzt diesen sterbenden Baum. Der wird ja nach und nach hohl werden, der wird kein Kernholz mehr haben. Und den da stehen zu lassen. Aber wenn man das Gefühl hat, man müsste noch produktionstechnisch was draus zaubern, dann ist natürlich bei einem Apfel, der vielleicht sogar noch nicht hohl ist, also bei einem hohlen Baum lässt sich nichts mehr rausholen, aber der noch einen schönen geraden Stamm hat und auch ein schönes Kernholz hat, dann ist natürlich ein Apfelholz ist natürlich wertvoll.
Und lohnt es sich denn, wenn ich jetzt so einen alten Baum habe, dass ich den zum Beispiel auch mal in Scheiben schneide, tue den irgendwo in den Garten und warte drauf, dass ich eben Moose bilde oder Pilze, indem ich einfach mal diesen Lebensraum zur Verfügung stelle?
Ja, das kann man machen. Man muss den ja nicht komplett fällen. Man könnte auch des höheren Stumpfes stehen lassen. Bei einem Apfel oder bei einer Birne würde ich zum Beispiel überlegen, ob ich da tolle Bienenhotels draus mache. Dann bohre ich die an, hänge die in den Sonnenbereich, etwas windgeschützt, etwas regengeschützt und dann habe ich nochmal die nächsten 5-6 Jahre dem Holz nochmal eine Chance gegeben. Ja.
Und wenn jetzt ein Baum leider aus welchen Gründen auch immer weg muss, kommt wahrscheinlich auf die Größe drauf an, was mache ich dann mit den Wurzeln drin lassen oder rausbaggern unter Umständen?
Also wenn man den Platz möglichst schnell bepflanzen möchte und schnell heißt innerhalb der nächsten 5 Jahre, dann muss man die Wurzel entfernen. Wenn wir über einen Obstbaum oder über einen Laubbaum reden, dann geht das etwas schneller. Aber wenn man jetzt über einen Lebensbaum, eine Zeder, eine Tanne, eine Fichte oder sowas redet, also wenn man den Stamm kappt und wirklich den Wurzelfuß im Boden lässt, dann hätte man da 20 Jahre was davon, wenn man die nicht sofort rausmachen lässt. Und es würde ja oft schon reichen, wenn man die Hauptwurzel könnte man rausfräsen. Das gibt es so extra Maschinen für, da muss man das nicht komplett rausbaggern, sondern man fräst im Prinzip bis in 1 Meter Tiefe, fräst man diesen Hauptkopf der Wurzel raus. Und die feineren Wurzeln, die könnte man nach und nach auch von Hand abstechen, beziehungsweise die verrotten ja auch schneller als die dicken Hauptwurzeln. Aber wenn man einen Baum hat, der vielleicht eine Generation oder zwei schon im Garten stand, und wirklich so ein toller großer Parkbaum ist, dann hat man auch ein Wurzelgeflecht, was so groß ist wie die Krone. Der Profi sagt eigentlich, das, was oben ist, ist auch nochmal unten im Boden. Und wenn der Boden möglichst schnell neu bearbeitet werden soll und neu bepflanzt werden soll, dann kommt man um eine Wurzelentfernung nicht herum.
Könnte ich dann einfach ein Loch reinfräsen, Blumenerde rein oder Erde rein und dann was Neues?
Das wäre sowieso schon sinnvoll. Es gibt ja Leute, die probieren dieses Ansägen des Stammfußes quer und längs ansägen, möglichst oft ansägen. Dann kippt man da Buttermilch rein oder Erde mit Buttermilch oder einfach nur Erde aus dem Kompost, damit da möglichst viele Organismen drin sind, also sprich Pilze und Ähnliches, um das ein bisschen zu beschleunigen. Aber es geht ja nicht so schnell, wie man das gerne möchte. Also dann hat man immer noch eine Zeitachse von 3 bis 4 Jahren mindestens, bis das so morsch ist, dass man das da rausbekäme. Aber möglichst das alles sehr klein machen. Je größer die Oberfläche von dem Holz ist, desto mehr Angriffsfläche haben die Pilze und Bakterien, um das zu zerkleinern und zu fressen.
Und wenn ich jetzt aber auch so ein Loch rausfräsen würde und würde was reinpflanzen, was würde sich denn da wohlfühlen? Ich weiß, es kommt jetzt wieder drauf an, Licht, Schatten oder so. Aber wenn der Baum weg ist, ist ja da, wo er stand, erstmal Licht.
Da ist eine Menge Licht, ja. Also ich würde keine dauerhafte Pflanze da reinsetzen. Für eine dauerhafte Pflanze müsste man erstmal schauen, das, was man da reinsetzt, ist das überhaupt verträglich mit dem, was da vorher war? Das ist oft das natürlich, wenn man einen alten Apfelbaum entfernen würde und den Stamm da aushöhlen würde, den Reste des Stamms und was reinpflanzen, dann sollte man da keine Rosengewächse reinsetzen. Also würde ich immer überlegen, ob man nur einjährige Sachen wie Kräuter, Sommerblumen da reinsetzt. Aber eine dauerhafte Sache nach dem Motto, ich pflanze da was rein und nach verrottet das und das würde dann vielleicht den Platz direkt schon für sich erobern. Der Gedanke ist nicht schlecht und ich finde ihn auch eine schöne Idee, aber die Umsetzung ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter, als das möglich ist. Wenn das natürlich ein toller alter Zedernstamm ist und den lässt dann 1 Meter stehen und hüllt den sehr schön aus und hat einen riesigen Pott, dann kann man da auch Gemüse und Kräuter reinsetzen, wenn man das möchte. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man da auch einfach nur tolle Kosmeen oder Studentenblumen oder Begonien, das blüht ja dann wunderschön. Dann hat dieser Stamm nochmal eine zweite Chance bekommen. Wenn es sehr groß ist, der Stamm, hat man ein Hochbeet. Aber dann ist das natürlich mit Verfallsdatum, das Hochbeet.
Lässt sich eigentlich das Harz von Bäumen verwenden?
Habe ich geguckt. Natürlich kann man das Harz verwenden, das hat man ja früher auch gemacht. Dann hat man das aufgekocht und dann hat man das verflüssigt und dann hat man das als Fugenfüller verwendet, beziehungsweise als Holzimprägnierung hat man das verwendet. Aber wo hat man noch so viel Harz, dass es sich lohnt? Also wenn man nicht gerade einen alten Tannenbaum bei sich im Garten hat, also eine Fichte oder eine Kiefer oder vielleicht eine Süßkirsche, die hat auch sehr viel Harz, das kann man verwenden. Also was ich mich erinnere ist, wir hatten als Kind auch einen alten Süßkirschbaum im Garten. Dann wurde mir gesagt, du kannst das essen. Schmeckt auch nach Kirsche. Das konnte man lutschen. Es gab bei uns auch Bonbons als Kind, aber nicht so viele, wie man gerne wollte. Und dann konnte man sich wirklich von der Süßkirsche so Tropfen abbrechen vom Harz und konnte die lutschen. Und die schmecken sehr dezent nach Kirsche. Das habe ich dann auch mal mit einem Nadelbaum probiert. Es war keine schöne Erfahrung. Die schmeckt ein bisschen wie Terpentin.
Würde ich eher in die Badewanne werfen.
Ja, genau. Das wäre vielleicht eher sinnvoll. Man könnte das als Duftstoff verwenden. Das bekannteste Harz, was man ja als Duftstoff verwendet, ist ja Weihrauch. Das ist ja ein Harz, was man verbrennt. Und natürlich könnte man auch Kiefernharz verbrennen und auch Kirschharz. Das riecht ja sehr schön danach. Es kann nur, wenn man es ein bisschen übertreibt, etwas unangenehm sein.
Was mache ich, wenn jetzt mein Zaun, meine Terrasse, mein Weg nicht mehr stabil ist? Wohin damit?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, was man vorher mit dem Holz gemacht hat oder nicht gemacht hat. Wenn man natürlich so clever war und das alles nicht mit Chemie zugepinselt hat und auch kein Kesseldruck imprägniertes Holz hat, dann kann man das einmal kompostieren, dann kann man das natürlich auch verbrennen. Man könnte das zum Heizen verwenden. Wenn man aber das ganze Holz sehr intensiv mit Holzschutzmitteln mit Lacken oder Ähnlichem behandelt hat, dann gehört das in die Restmüllverwertung. Hier in Köln ist das die AWB, die nimmt sowas zurück. Das ist dann vergleichbar mit Sperrmüll, die man dann vor die Tür stellen muss.
Und wenn ich es nicht behandelt habe und das in den Kompost soll, in welcher Form muss ich es dann nochmal irgendwie zerhacken oder
so? Das wäre cool, wenn man natürlich die Dinge schreddern könnte, also durch den Häcksler jagen könnte. Man kann die Dinge natürlich auch einfach stapeln und entwickelt so eine Art Totholzstapel im Garten, wenn man sehr viel Platz hat, und dann überlässt man den Rest der Natur. Auch das ist es ein paar Jahren dann irgendwann wieder Humus. Aber wenn man jetzt so kleine Latten hat oder alles, was noch vielleicht daumendick ist, das kann man durch den Häcksler schieben und dann hat man erstmal Mulch und der würde natürlich letztlich auch zu Kompost werden.
Für alle, die jetzt sagen, nee, also das Verbrennen, das ist ja umweltschädlich. Da habe ich tatsächlich gelesen, dass beim Verrotten genauso viel CO2 frei wird wie beim Verbrennen.
Genau. Die Pflanze nimmt das CO2 auf, das wird umgebaut in Kohlenstoff. Letztendlich ist das ein Kreislauf. Es ist nur eine Frage, wie lange man das binden möchte, dieses CO2. Und Holz ist schon eine sehr langfristige Bindung von CO2. Nur Moore binden CO2 noch länger. Aber wenn man viel CO2 binden möchte, muss man viel Holz im Garten anbauen. Also sprich Bäume und Pflanzen anbauen und langfristige Pflanzen anbauen, keine einjährigen Kulturen.
Und du hast schon gesagt, also wenn ich das Holz jetzt so lasse und verrotten lasse, auf dem Kompost oder in der dunklen Ecke, das ist schon mal gut. Und wenn ich es jetzt doch verbrenne, kann ich die Holzasche auch nutzen?
Ja. Also wenn das Holz nicht behandelt wurde, dann kann ich sogar wieder auf den Kompost geben oder auf das Hochbeet geben. Das ist wie Holzasche. Was man mal machen sollte, ist einen pH-Wert messen von dieser Asche. Es gibt sehr säurehaltige Hölzer, wie zum Beispiel Gerbstoffe in der Eiche oder in der Kastanie. Das ist dann etwas, was dem Boden dann auch wieder als Säure zurückgegeben wird. Aber es gibt eben auch sehr alkalische Hölzer. Da muss man gucken, dass man das vielleicht an die richtige Stelle gibt. Wenn das ein sehr saures Medium ist, dann wäre es natürlich nicht sinnvoll, das an eine Christrose zum Beispiel geben, die jetzt sehr viel Kalk mag. Aber wenn es sehr sauer ist, von Eiche zum Beispiel, dann kann man das unter eine Rhododendron streuen. Dann sorgt das auch noch dafür, dass der Boden wieder mit Säure angereichert wird.
Also eigentlich von der Wiege bis zur Bahre kann man das Holz im Garten auch verwenden.
Ja. Das ist ja ein tolles Produkt. Wir sollten es nur nicht verschlechtern. Also das ist das, was ich vielleicht als Message auch mitgeben möchte. Diese Holzschutzmittel sind ja eigentlich keine Verbesserung des Holzes. Gutes Holz, das ist etwas, was dem Kreislauf wieder zurückgeführt werden kann, was die Umwelt nicht übermäßig belastet, wenn man nicht Tropenhölzer nimmt, die sehr lange Wege gefahren sind und Ähnliches. Wenn man aber gutes Holz aus Europa kauft, dann ist das keine schlechte Idee.
Und das war's auch schon wieder mit unserem Bogen rund um das Thema Holz aus, für und im Garten. Und wer in der Nähe von Köln wohnt und gutes Holz mit extrem kurzen Lieferwegen braucht, hier noch ein ganz besonderer Tipp. Wilfried Nissing geht in Rente. Stadtwaldholz in Köln schließt im August diesen Jahres. Da gibt es noch das eine oder andere heimische Holz.
Also es gibt noch Eiche, wir haben noch ein bisschen Rubinie und auch noch Kastanie. Kastanie ist auch ein sehr widerstandsfähiges Holz. Ne?
Und das sind in der Regel Bohlen?
Ja.
Dann sehe ich hier so eine Art Tischplatten und auch kleine Tischchen und so ein paar Kästen. Also so Kleinmöbel habt ihr auch noch?
Ja, haben wir auch noch da.
Adressen und Bilder gibt es wie immer auf der Seite auf gartenradio.fm. Ganz herzlichen Dank fürs Unterstützen, fürs Weitersagen, fürs Abonnieren und vor allem fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Schwarzspecht. Gartenradio Ausblick.
Beim nächsten Mal geht's ins Gießkannenmuseum in Gießen. 1700 Gießkannen gibt es dort. Kindergießkannen, Designergießkannen, Schwiegermuttergießkannen. Und jede dieser 1700 Gießkannen hat eine eigene Geschichte. Inke Günther kennt sie alle. Und hier ist mal ein kleiner Vorgeschmack.
Meine aktuelle Lieblingskanne, eine vom Stil her Schwiegermutterkanne. Schwiegermutterkanne ist kein Begriff, der jetzt aus der Fachliteratur kommt, sondern einer, den wir geprägt haben, weil ganz viele Schwiegertöchter ihre Kannen hier abgegeben haben, die sie mal von der Schwiegermutter geschenkt bekommen haben. Und das waren oft 50er, 60er Jahre Kännchen, Messing oder Kupfer. Und meine Lieblingskanne ist jetzt zwar vom Stil her eine Schwiegermutterkanne, also runder Kupferkorpus, eine ganz feine messingfarbene Tülle, doppelte Führung des Henkels. Die ist aber aus Island zu uns gekommen und die hat eine Künstlerin dort in Island diese Kanne abgeschwätzt. Dann ist aber beim Transport, als sie von Island wieder in die Rhön flog, die Tülle abgebrochen. Aber in der Rhön gibt es noch Handwerker und sie hatte einen Büchsenmachermeister in der Nachbarschaft, der ihr das dann ganz behende gelötet hat für einen geringen Lohn. Er hat dafür nämlich ein Sixpack Bier bekommen. Dann war das Kännchen wieder heil, wurde eingepackt und ins Gießkannenmuseum geschickt.